Bunt kann man lernen. Von Dr. Carsten Clausen, Pastor und Professor für Neues Testament am Theologischen Seminar in Elstal. Das frühe Christentum entsteht in einer religiösen Welt, in der die Unterscheidung von Juden und Nichtjuden die verschiedenen Lebensbereiche durchzieht. Beschneidungen der männlichen Neugeborenen, das Halten des Sabbats und die Speisegebote unterscheiden Juden bis in unsere Zeit von ihren nichtjüdischen Nachbarn. Das antike Judentum nimmt sich selbst als eine religiös-ethnische Einheit wahr. Das heißt, Juden in der gesamten antiken Mittelmeerwelt sehen sich als das Bundesvolk des einen Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dabei ist die Vielfalt innerhalb des Judentums jenseits der gerade angesprochenen Identitätsmerkmale groß. Bis in die Gegenwart handelt es sich um eine sehr bunte und vielfältige Religion, aber eben beschränkt auf das jüdische Volk. Genau diese Grenzziehung bricht im Neuen Testament auf. Nicht mehr nur Juden, sondern Menschen aus allen Völkern und Nationen dürfen jetzt Vater zu Gott sagen. Das ist ein unglaublich starker Einschnitt, der im Laufe der Zeit zur Entstehung der neuen Religion der Christen und Christinnen geführt hat. Diese Ausweitung des Heilsplans Gottes vollzieht sich keinesfalls über Nacht. Es ist ein langer und für manche Beteiligten auch durchaus schmerzhafter Prozess. Erste Hoffnungsspuren einer Ausweitung des Heils finden sich an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Die Schöpfungsgeschichten am Anfang der Bibel bekennen Gott ja keinesfalls als nur den Gott Israels, sondern als den Schöpfer von Himmel und Erde mit allen Pflanzen, Tieren und Menschen. Das ist für das kleine Volk Israel, das sich von anderen Völkern und den Nationalgottheiten umgeben sieht, ein gewaltiges Bekenntnis mit einem riesigen Horizont. Zugleich nimmt Israel sich als das erwählte Bundesvolk dieses einen Gottes wahr. Abraham und seine Nachfahren ringen darum, ihr Bekenntnis und ihre Identität im Kontext einer oft feindlichen Umwelt zu verteidigen und zu bewahren. Doch diese Trennung Israels von den Völkern sollte nicht für alle Zeit Bestand haben. In den späten Texten des Jesaja- und Zacharja-Buches bricht sich die Hoffnung Bahn, dass eines Tages doch auch die Völker in friedlicher Absicht zum Zion ziehen würden, um den Gott Israel zu verehren. Die ethnischen und religiösen Grenzen, die Israels Identität schützen, sollen also überwunden werden, um das Heil allen Menschen zu öffnen. In der Jesusgeschichte des Neuen Testaments wird zunächst auf diese Hoffnung nur angespielt. So bringen die Sterndeuter aus dem Osten Gold und Weihrauch, wie es bei Jesaja verheißen war. Auch die Verkündung Jesu zeigt zunächst noch Spuren eines ethnisch exklusiven Denkens und Handelns. Als eine nichtjüdische Frau ihn um die Heilung ihrer Tochter bittet, reagiert er erstmal ablehnend. »Ich bin nur zu Israel gesandt, dieser Herde von verlorenen Schafen.« Auch Jesu Jünger werden zuerst nur zum Volk Israel ausgesandt. Erst am Ende des Matthäus-Evangeliums weist der Missionsbefehl sie zu allen Völkern. Damit ist die Dynamik der Evangeliumsverkündigung vorgegeben. Diese wird in der Apostelgeschichte geografisch konkretisiert. Wenn der heilende Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Kein Mensch ist ausgeschlossen, allen gilt die Heilszusage Gottes. Die ersten Christen stammen zunächst alle aus dem Judentum. Daher vergeht erst noch einige Zeit, bis sich diese Ausweitung und Grenzüberschreitung im Bewusstsein der früheren Christen durchsetzt. Wer sind diese ersten Christen außerhalb des Judentums? Ein exemplarischer Blick in zwei Biografien zeigt schnell eine große Vielfalt. Am Anfang der Heidenmission steht die Bekehrung des römischen Hauptmanns in der Hafenstadt Caesarea am Mittelmeer namens Cornelius. Als Centurio besitzt er das römische Bürgerrecht. Er hat bereits Kontakte zum Judentum und Lukas beschreibt ihn als fromm und gottesfürchtig. In einem Traum sieht Cornelius klar, dass er den Apostel Petrus zu sich einladen soll. So schickt er Gesandte zu Petrus und empfängt ihn kurze Zeit später im Kreis seiner Familie und Verwandten, die er zu diesem speziellen Ereignis eingeladen hatte. Petrus predigt das Evangelium und die versammelten Zuhörer empfangen den Heiligen Geist. Da begreift auch Petrus, wenn auch auf Heiden der Geist Gottes kommt, dann können sie getauft werden und dürfen Jesus nachfolgen. So entsteht um diesen römischen Offizier die erste heidenchristliche Gemeinde. Auch für Petrus ist dieser Schritt alles andere als selbstverständlich. Seine ebenfalls zum Christusglauben gekommenen jüdischen Mitreisenden sind entsetzt über diese Entwicklung. Nach der Rückkehr in seine Jerusalemer Heimatgemeinde stößt Petrus auf erheblichen Protest von judenchristlicher Seite. Du bist zu Fremden gegangen und hast sogar mit ihnen gegessen, lautet der Vorwurf. Ein bedeutender Schritt des Evangeliums, vom Judentum hinaus zu allen Menschen, erfolgt damit jedoch in Caesarea. Zu vielen weiteren Begegnungen des Evangeliums mit der heidnischen Umwelt kommt es erst durch Paulus. Nicht zu Unrecht wird er als Völkerapostel bezeichnet. Hier wird es also richtig bunt. Paulus begegnet Männern und Frauen aus ganz unterschiedlichen kulturellen, sozialen und ethnischen Hintergründen. Eine von ihnen ist Lydia, eine wohlhabende und selbstbewusste Frau. Paulus trifft sie in der Nähe von Philippi. Die Stadt liegt im Osten des antiken Makedoniens. Deren Ruinen finden sich heute in Griechenland. Lydia stammt aus der Stadt Thyatira in Lydien, in der heutigen Türkei. In Philippi ist sie also eine Ausländerin. Vielleicht nannte man sie ihrer Herkunft nach nur die lydische Frau oder die Lydierin. Manche Exegeten vermuten, sie sei eine freigelassene Sklavin. Längst ist sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau und handelt mit teuren Purpurstoffen. Doch nicht nur ihre Herkunft aus Lydien macht sie zur Außenseiterin. In der jüdischen Gebetsversammlung am Fluss außerhalb der Stadt gehört sie zu den sogenannten Gottesfürchtigen. Das sind Menschen, die oft eine intensive Beziehung mit einer Synagogengemeinde pflegen, aber aus verschiedenen Gründen nicht Mitglied werden wollen. Diese Lydia hört der Predigt des Paulus interessiert zu und kommt zum christlichen Glauben. Damit ist sie die erste Christin, die sich auf dem europäischen Kontinent bekehrt. Das Christentum in Europa beginnt also mit einer Frau, einer Asiatin, eventuell mit einer ehemaligen Sklavin. Heute wäre sie vielleicht eine Wirtschaftsasylantin aus der Türkei. Auch für Paulus kommt die Bekehrung der Lydia mehr als überraschend. Er sieht in einem Traum einen makedonischen Mann. Das lässt ihn nach Europa reisen, aber dann begegnet er Lydia und sein Traum wird ganz anders wahr als gedacht. Als Lydia getauft worden ist, will sie Paulus und dessen Freunde einladen. Doch ihre Worte spiegeln noch etwas von dem Zweifel der Eingeladenen. Sie sagt zu ihnen: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich wirklich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus. Ihr könnt bei mir wohnen. Es heißt sogar, Lydia habe jene richtig gedrängt, die Einladung anzunehmen. Die Purpurhändlerin hat es bereits begriffen. Gott will bei ihr wohnen. Paulus und die anderen Wanderprediger müssen ihre Schwellenängste dagegen erst noch überwinden. Dass manche frühe nichtjüdische Christen erste Gotteserfahrungen bereits in der Synagoge gemacht hatten, zeigen die Beispiele von Cornelius und Lydia. Doch in den Augen ihrer jüdischen Freunde waren sie weiterhin Heiden. Dies hat sich nun geändert. In den neuen Gemeinden dürfen sie wirklich dazugehören. Die Apostelgeschichte des Lukas berichtet, wie durch die Missionstätigkeit des Paulus schnell viele weitere Juden und Nichtjuden anfangen, Jesus als Messias zu bekennen und Gemeinde zu gründen. In Korinth, Philippi, Thessalonich und anderen Orten versammelt man sich nicht nur zum Gottesdienst, sondern auch zum gemeinsamen Essen. Die Probleme, zu denen es dabei kommt, sind heute nur noch schwer nachvollziehbar. Bestimmte Speiseangebote sind für Juden einzuhalten, also natürlich kein Schweinefleisch und überhaupt nur koschere Nahrungsmittel. Dieses ist vielen Judenchristen weiterhin wichtig. Heidenchristen haben dafür kein Verständnis. Vor allem die Leiter der Jerusalemer Urgemeinde um Jakobus sehen nicht ein, dass die Heidenchristen ohne Beschneidung so einfach zum Volk Gottes gehören sollen. Unvorstellbar. So kommt es zum Streit mit Paulus und seinen Mitarbeitern, die die Beschneidung und überhaupt die Beachtung der Tora nicht länger als heilsnotwendig ansehen. Christus hatte doch am Kreuz den Weg freigemacht für Juden und Griechen gleichermaßen. Der Streit eskaliert. Zwischen Paulus und Petrus kracht es so richtig. Man muss sich zusammenraufen und vereinbart ein Treffen in Jerusalem. Bei diesem sogenannten Apostelkonzil ringen die Jerusalemer Autoritäten um Jakobus hart mit Paulus und Barnabas. Schließlich kommt man überein, aufeinander Rücksicht zu nehmen und gewisse Mindeststandards einzuhalten. Sie sollen keine Götzen verehren und nicht mit Verwandten schlafen. Sie sollen kein Fleisch von Tieren essen, die nicht ausgeblutet sind, oder Blut zu sich nehmen. Es ist ein mühsamer Weg, aber Paulus ist wohl der Erste, jedenfalls der am klarsten erkennt, es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, unfreie Diener oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Auch wenn es bis heute manchmal schwerfällt, die Unterschiede von ethnischer Herkunft, sozialem Status und Geschlecht dürfen im Reich Gottes niemanden benachteiligen. Nicht in Bezug auf das Heil und auch sonst nicht. Die frühen Christen sind neu aufgebrochen, die Beseitigung alter Grenzen und Trennung durch das Evangelium nachzubuchstabieren. Das bringt viel Farbe in ihr Leben und in ihre Gemeinden. Dieser Weg ist nicht immer leicht, wie die neutestamentlichen Texte zeigen. Aber ein anderes Evangelium gibt es nicht. Christen und Christinnen dürfen einander nicht als Fehlfarben vom Evangelium und von der Gemeinde fernhalten. Das geht weder damals noch heute.